Und wie das bei so einer Fortsetzung ist, bei einer guten Serie, gibt es am Anfang erstmal so einen kleinen Überblick über das, was bisher geschah. Jona ist also ein Prophet, der von Gott den Auftrag bekommt, in die Stadt Ninive zu gehen. Und er soll den Menschen dort sagen, dass Gott sie für ihre Bosheit bestrafen wird. Aber das will Jona nicht und er bucht lieber ein Kreuzschiff nach Mallorca. Also im Endeffekt ist es nicht Mallorca, sondern das ist Tarsis. Aber das ist eine, ja, von der Landschaft her einfach attraktiver als Ninive, was zu den Feinden Israels gehörte. Auf jeden Fall flieht Jona, indem er die falsche Richtung wählt. Wir haben das letzte Woche auf den Karten gesehen. Und auf dem Meer, auf dem Schiff, kommt es dann zu einem schweren Sturm. Die Seeleute geraten in Panik und sie versuchen dann per Losverfahren rauszukriegen, wer an diesem Sturm schuld ist. Und das Los fällt tatsächlich auf Jona und Jona bekennt sich schuldig. Weil Jona hatte von Gott ja diesen klaren Auftrag bekommen und er hat diesen Auftrag abgelehnt. Und jetzt befindet er sich auf der Flucht vor seinem Gott und er kann das tatsächlich auch zugeben, dass das so ist. Er weiß ganz genau, dass er mit seinem Fehlverhalten auch Gottes Strafe verdient hat. Weil er weiß, dass das Schiff wegen ihm in Seenot geraten ist. Sünden haben tatsächlich ja auch Konsequenzen. Weil das war genau die Botschaft, die er eigentlich in die Stadt Ninive bringen sollte. Nämlich, dass die Leute aufgrund ihrer Bosheit von Gott gestraft werden. Das sollte er den Bürgern von Ninive sagen. Und jetzt merkt er, ich habe selber meinen Auftrag nicht wahrgenommen, ich bin schuldig geworden und deshalb zieht er die Konsequenzen. Und er sagt zu den Seeleuten, ich bin schuld, nehmt mich und werft mich ins Meer. Tatsächlich tun die Seeleute das und sie werfen den Jona tatsächlich ins Meer und sofort beruhigt sich der Sturm und das Schiff ist gerettet. So, das war tatsächlich auch das Ende der Predigt von Birgit. Jetzt hätte man sagen können, die Serie ist zu Ende. Den Seeleuten geht's gut, dem Schiff auch und Jona haben sie einfach über Bord geworfen. Aber da kommt noch ein Fisch. Und dieser Fisch ist das Thema der Predigt heute. Und ich habe als Kind beim Lesen immer gedacht, super, zum Glück hat Gott diesen Fisch geschickt und der hat dann den Jona verschlungen. Und für mich war auch ganz klar, dass dieser Fisch den Jona wieder ausspucken wird. Also alles gut gelaufen für Jona. Aber als ich dann später die Texte nochmal gelesen habe, hatte ich dann doch so meine Schwierigkeiten damit. Und als denkender Mensch neigt man ja dazu, die Dinge zu hinterfragen oder in einen größeren Zusammenhang bringen zu wollen. Und man entwickelt so im Lauf des Lebens ja so seine eigene Brille, mit der man die Dinge sieht. Und manchmal verleiht einen die Brille dazu, dass man die Bibeltexte so interpretiert, dass sie in den Rahmen vom logisch Nachvollziehbaren passen. Ist bei der Geschichte mit dem Fisch nicht so ganz einfach. Und das, was unlogisch erscheint, was man nicht so richtig einordnen kann, das kann natürlich dazu führen, dass man dann die ganze Sache je nach Weltbild interpretiert. Zum Beispiel kann der Naturwissenschaftler nach einer Walart suchen, die dazu in der Lage ist, einen Menschen zu verschlingen und dann wieder auszuspucken. Möglichst mit so einer Luftblase im Inneren, durch die dieser Mensch auch noch atmen kann. Oder der Geisteswissenschaftler sucht vielleicht nach einer Übertragung der Geschichte auf unser Leben und sieht das Ganze eher als Fabel. Und wie wir die ganze Sache interpretieren, hängt einfach davon ab, wie wir geprägt sind und mit welcher Brille wir die Bibeltexte lesen. Ich habe zwar nicht in Frage gestellt, ob sich das Ganze wirklich so zugetragen hat, wie es beschrieben ist, aber ich habe mich schon gefragt, was das für ein Fisch wohl war und wie Jona da drin Luft bekommen hat. Und wie konnte der sich sicher sein, dass der Fisch ihn nicht verdauen würde, sondern dass der den auch wieder ausspuckt? Und ich hätte in so einem Fisch Platzangst bekommen. Alles dunkel, wenig Luft und dann die Frage, wie komme ich da wieder raus? Und ich habe mich auch gefragt, warum das Jona nicht so empfunden hat. Ja, das war meine Interpretation der Geschichte. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass es nicht so wichtig ist, wie ich das Ganze interpretiere, sondern dass es mehr Sinn macht, das Ganze erstmal stehen zu lassen, so wie es da geschrieben ist. Und in der Predigtvorbereitung ist es mir wichtig, dass ich den Text sprechen lasse, dass ich ihn so lasse, wie er da ist, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und man kann natürlich, man kann sich über die Geschichte informieren, über die theologischen Hintergründe, über die historischen Hintergründe und das ist gut. Und man kann da auch seine Schlüsse zu, also einfach, man kann überlegen, wie das Ganze passen könnte. Aber ich bete mittlerweile in der Predigtvorbereitung vor allen Dingen dafür, dass Gott mir die Weisheit Text gibt, den Text so auszulegen, wie dass er zu uns spricht und dass er eine Anwendung in unserem heutigen Leben findet. Und ich bete, dass der Heilige Geist zunächst zu mir selber spricht und dann zu anderen. Das war so ein bisschen was zum Hintergrund der Fischgeschichte. Und ich möchte den Text mal vorlesen. Jona 2, ab Vers 1. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Ertrinken muss ein furchtbarer Tod sein. Ich habe ostfriesische Vorfahren, die kommen von der Insel Norderney. Und ich habe als Kind bei meinem Opa diese Seefahrergeschichten gehört und diese Bücher gelesen. Und das sind dramatische Geschichten über den Kampf mit dem Meer. Und einer meiner Vorfahren ist anscheinend Kapitän auf dem Schiff gewesen und auch auf See umgekommen. Das hat man sich bei uns in der Familie so erzählt. Das Meer kann gewaltig und kann schrecklich sein. Und Jona beschreibt in seinem Gebet die Todesangst, die er empfindet. Und außerdem denkt er, dass er von Gott verstoßen ist und nicht mehr in seine Gegenwart kommen kann, in seinen heiligen Tempel. Aber in seiner Verzweiflung wendet er sich doch an Gott. Und in dem Bibeltext steht, dass sein Gebet in den heiligen Tempel Gottes kommt. Das ist bemerkenswert, weil aus dieser Haltung, ich habe den Tod verdient, wird ein Gebet um Gnade. Und er wendet sich an den Einzigen, der sein Schicksal jetzt noch wenden kann. Das ist der allmächtige Gott. Das ist der Gott, vor dem er davongelaufen ist, aber an den er immer noch glaubt und dann er sich, an den er sich jetzt in seiner höchsten Not wendet. Und zum Glück trennen ihn seine Schuld und sein Davonlaufen nicht so sehr von Gott, dass er einfach aufgibt. Das ist gut so, weil Jona die Gnade Gottes an seinem eigenen Leib erfahren wird. Vorletzten Donnerstag habe ich mit den Jugendlichen in der G-Light Bar herausfordernde Bibelstellen im Alten Testament gelesen. Und es ging darum, dass Menschen aus dem Volk Israel ausgerottet werden sollten, wenn sie bestimmte Sünden begehen. Und es ging dabei um Gesetzestexte aus den Mosebüchern. Und das ist, wenn man das liest, das ist grausam. Der wird gesteinigt, wenn er das und das tut. Der wird ausgerottet, wenn er das und das tut. Und die haben mich zu Recht gefragt, Susi, warum steht das da? Und wie ist das denn? Und waren so ein bisschen erschrocken. Das sind Jugendliche, die gerade so die Bibel kennenlernen und jetzt im Alten Testament lesen. Und ich habe den Jugendlichen erklärt, dass uns jede Sünde tatsächlich von Gott trennt und uns dem Ankläger ausliefert. Und der Ankläger hat das Recht, uns zu bestrafen. Sünde hat Konsequenzen. Aber genau diese Konsequenzen, nämlich letztendlich der Tod, genau diese Strafe hat Jesus auf sich genommen. Und deshalb ist er für uns am Kreuz gestorben, damit wir diese fürchterlichen Konsequenzen der Sünde nicht tragen müssen. Und das ist uns dann an dem Donnerstag auch ganz neu bewusst geworden, wieso der am Kreuz gestorben ist, nämlich für unsere Schuld. Wir haben den Tod verdient, genau wie Jona, der sagt, werft mich ins Meer, aber Gott begnadigt uns. Und das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, das wird uns ganz besonders dann bewusst, wenn wir schuldig geworden sind und wenn wir seine Gnade brauchen. Gesetz ohne Gnade bringt den Tod. Gericht ohne Begnadigung setzt uns der Strafe aus. Schuld ohne Vergebung drückt uns nieder. Ja, wir haben die Strafe verdient, wenn wir schuldig werden. Aber es gibt diesen Ausweg. Es gibt die Gnade und über die Gnade müssen wir predigen. Das ist diese Gnade, für die Jesus mit seinem Tod am Kreuz teuer bezahlt hat. Wenn wir der Schuld und dem Gesetz Raum geben, ohne über die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu sprechen, dann ist Jesus vergeblich gestorben. Wenn wir uns auf unser korrektes Glaubensleben verlassen, anstatt auf die Gnade von Jesus zu vertrauen, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Es geht um so viel mehr als nur um ein korrektes Glaubensleben. Es geht um eine Herzensbeziehung zu Jesus. Es geht nicht um das korrekte Einhalten aller Gebote, um sich dann auf die Schultern zu klopfen und stolz darauf zu sein, dass man alles richtig gemacht hat, sondern es geht um die Beziehung zu Jesus und darum, dass wir ihn nicht verletzen wollen. Und wenn ich ein weiches Herz und ein sensibles Gewissen habe, dann erkenne ich die Führung Gottes und ich merke, wenn ich mich von ihm entferne. Und genau darum geht es. Und je näher ich an Gott dran bin, umso mehr wird mir bewusst, wie oft ich schuldig werde. Und umso größer wird mir die Gnade Gottes und die Vergebung, die ich durch Jesus in Anspruch nehmen darf. Und dann geht es mir nicht mehr darum, andere Leute zu richten. Dann geht es mir nicht darum, zu gucken, wer was falsch oder richtig macht. Sondern es geht um mein eigenes Herz. Es geht um meine Beziehung zu meinem Gott. Jona hatte ein Problem mit der Gnade Gottes. Er wusste, dass er das Gericht zwar predigen soll, aber er wusste ja auch, dass Gott die Stadt Ninive begnadigen wird, wenn sie umkehren. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Und deshalb ist er vor Gott geflohen. Das ist der Grund dafür. Bis zu dem Zeitpunkt, als er plötzlich die Gnade Gottes ganz dringend selbst braucht. Und zum Glück ist dann dieser Fisch da. Manchmal brauchen wir diesen Fisch, Was passiert im Bauch des Fischs? Vielleicht ist es dort warm und dunkel. Vielleicht so wie im Mutterleib, keine Ahnung. Die Geräusche sind gedämpft. Und aus irgendeinem Grund fühlt sich Jona in Sicherheit. 3 Tage und 3 Nächte ist Jona im Bauch des Fischs. Es gibt gar keine Ablenkung und er hat sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und manchmal gibt es auch in unserem Leben diese Zeiten, entweder, wenn wir schlau sind, nehmen wir uns die selbst, um aus dem Trubel zu entfliehen. Manchmal ist es aber auch so, dass uns die Umstände zwingen, innezuhalten. Es kann durch Krankheit sein oder eine andere unfreiwillige Situation, in der wir nichts anderes tun können, als still sein und nichts tun. Im Bauch des Fischs fängt man an, über sein Leben nachzudenken und die Prioritäten ordnen sich neu. Wir sind oft so beschäftigt. Mir ist gestern das Smartphone kaputt gegangen. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Alle Kontakte weg, alle Fotos, WhatsApp, mein ganzer Kalender, alles weg. Und dann habe ich gedacht, was habe ich mich auf dieses kleine Ding verlassen? Und ich habe heute Morgen so gedacht, wo waren meine Prioritäten? Bin ich noch nah an Gott dran? Oder was lenkt mich ab? Und es geht so schnell. Ich hatte in den letzten Wochen viel an der Arbeit zu tun. Und dann hat mich jetzt eine Mitarbeiterin angesprochen und hat gesagt, du warst zwar körperlich da, aber wir haben dich vermisst. Ich war innerlich in Gedanken. Ich war abwesend. Und ich frage mich, ob es Gott manchmal genauso geht. Dass er manchmal sagt, du bist zwar hier körperlich anwesend, aber wo bist du mit deinen Gedanken? Bist du mit deinen Gedanken bei mir? Ich vermisse dich. Und dann braucht es Zeit, um die Prioritäten neu zu ordnen. Zeit, um wieder mit Gott in Kontakt zu kommen. Zeit ohne Ablenkung. Jona hat ganz fest damit gerechnet, im Meer zu ertrinken. Und er erlebt Gottes Gnade darin, von dem Fisch verschluckt zu werden. Und er ist einfach nur dankbar. Er ist dankbar darüber, dass er noch lebt und dass Gott ihn nicht verlassen hat. Das kommt in seinem Gebet zum Ausdruck. Und er erneuert seine Beziehung zu Gott. Er erneuert auch das Versprechen, das er Gott gegeben hat. Er möchte wieder das tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Und er erkennt, dass er sich an Nichtiges, an Sinnloses gehalten hat und damit die Gnade verlassen hat, die er bei Gott hatte. Und er vertraut Gott wieder neu sein Leben an und sucht seine Hilfe bei ihm. Und es ist die Erfahrung von Gottes Gnade, die ihn zur Umkehr bringt. Und mehr als jedes Richten, mehr als jede Strafe ist es manchmal die pure Güte, die unser Herz weich werden lässt und die uns dazu bereit macht, umzukehren. Es gibt so eine Geschichte im Neuen Testament, in Lukas 19, da wird das sehr schön beschrieben. Es geht um die Begegnung zwischen Zachäus und Jesus. Zachäus ist ein Zöllner, ein Betrüger, der damit viel Geld verdient hat, die Leute übers Ohr zu hauen. Aber er hat noch 2 andere Eigenschaften. Einmal ist er neugierig und dann ist er nicht besonders groß. Und deshalb klettert er auf einen Maulbeerbaum und er möchte einen Blick auf den vorbeikommenden Jesus werfen. Jesus schaut hoch und er sagt, Zachäus, bei dir möchte ich heute zu Gast sein. Und die Leute drumherum ärgern sich und sie sagen, wieso möchte er Gast bei einem Betrüger sein? Aber das ist Güte und Gnade pur. Nicht, weil er es verdient hat, sondern weil Jesus ihm begegnen möchte. Und Zachäus hat plötzlich eine große Freude. Er nimmt Jesus zu sich ins Haus Und diese Begegnung der Freundlichkeit und Annahme hinterlässt in ihm ganz tiefe Spuren. Und er bekommt ein weiches Herz. Und ohne, dass ihn irgendjemand darauf aufmerksam gemacht hat, sagt er zu Jesus, dass er ab jetzt die Hälfte seines Besitzes den Armen geben möchte und dort, wo er betrogen hat, möchte er das vierfach erstatten. Es war die Gnade und es war die Freundlichkeit von Jesus, die ihn zur Umkehr gebracht hat. Und das ist es, was Jona auch erlebt hat. Und deshalb kann er dieses Gebet im Bauch des Fischs sprechen und sein Versprechen gegenüber Gott erneuern. Die Gnade Gottes hat ihn zur Umkehr gebracht. Wie sieht das bei uns aus? Haben wir die Güte und Gnade, die Freundlichkeit, die Annahme von Gott in unserem eigenen Leben erfahren? Können wir sie wertschätzen? Ich wünsche uns, dass wir so nah an Gott dran sind, dass wir ein so weiches Herz haben, dass wir erkennen, wo wir schuldig werden. Aber ich bete auch dafür, dass wir die Gnade Gottes, seine Güte, seine Freundlichkeit in unserem Leben erfahren und dass uns das dazu bewegt, dort umzukehren, wo Umkehr angesagt ist. Jesus, du siehst unser Herz. Du siehst, wo es hart ist, wo es sich verschlossen hat. Du siehst aber auch, wo es ganz weich ist und wo dieser Wunsch da ist, näher zu dir zu kommen und mit dir im Reinen zu sein. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, Dinge zu erkennen, die nicht gut sind, dass du uns hilfst, dass wir uns öffnen können für deine Güte, für deine Freundlichkeit, für deine Gnade. Und dass du uns dabei hilfst, umzukehren, dort, wo es nötig ist. Amen. Es kann bei jedem was anderes sein. Vielleicht ist es gerade nicht dein Thema, aber denjenigen, der merkt, es arbeitet noch. Das Schöne ist, dass wir jetzt gleich Abendmahl haben und das ist die Zeit zwischen Jesus und dir. Das ist die Zeit, in der du mit Jesus sprechen kannst über das, was dich in diesem Zusammenhang beschäftigt.